Wenn man an Jesus denkt und fragt, was hat er eigentlich gemacht, dann denkt man natürlich sofort an seine Heilungen, die er bewirkt hat, ja, aber darüber, dass er da Menschen gesund gemacht hat, Lazarus hat er sogar von den Toten auferweckt. Aber letztlich sind es alles nur Zeichen seiner Worte. Der Schwerpunkt des öffentlichen Wirkens Jesu war sein Reden. Das Reden von einer neuen, einer anderen Welt, der Welt seines Vaters, man sagt auch Reich Gottes dazu. Wie hat Jesus von Gott geredet? Kurzum, er hat zu ihm Abba gesagt. Das hat vor Jesus noch niemand gesagt, auch im Judentum nicht. Da gab es immer noch eine Hinzufügung, also der Herr der Heerscharen oder der Adonai, den Gottesnamen selber drückt man ja nicht aus, aber Jesus hat Abba gesagt, das ist eine Lallform, kann man vor- und zurücklesen, und meint eigentlich ein ganz starkes, fast intimes Vertrauensverhältnis zu einem göttlichen Gegenüber. Also in diesem Abba ist auch keine Geschlechterdefinition gegeben. Also man kann nicht sagen, Gott ist jetzt da männlich oder weiblich. Es ist einfach ein vertrauensvolles Gegenüber, das Jesus als seinen Vater angeredet hat. Und so heißt es eigentlich auch das Glaubensbekenntnis, also das sein Gebet, das er seinen Jüngern gelehrt hat, fängt eigentlich nicht an, Vater unser im Himmel, sondern es fängt an mit Abba. Papa, so, fertig. Also Gott war für ihn Nähe, gegenüber, fürsorglich, zärtlich, so wie sich Gott Jesus zugewandt hat, so wendet sich Jesus ihm zu. So, und jetzt kommen wir also zum Hauptthema Jesu, das Reich Gottes. Ein zentraler Satz Jesu war: Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, dann kommt alles andere wie von alleine. Jesus war also ein Mann, der sein Thema im Reich Gottes gefunden hat. Reich Gottes versteht man in keiner anderen Kultur der Welt. Die Römer, die Griechen, die Babylonier verstehen nicht, wenn einer vom Reich Gottes spricht. Reich Gottes ist ein spezifisch jüdischer Ausdruck. Und Jesus greift diesen Begriff auf, der kommt von den Propheten, die das Exil, also das babylonische Exil im 6. Jahrhundert vor Christus erlebt haben. Alles war zerstört und es ist ein Wunder bis heute, dass die jüdische Religion sich neu erschaffen hat im Untergang, also im Exil, wo alles kaputt war, wo es keine Zukunft gab, wo die Kultur weg war, das Land weg war, der Tempel zerstört war. Alle anderen Religionen hören auf im Untergang. Aber dann im Exil, also in der Fremde, in Babylon, tausende Kilometer weg, stehen auf einmal neue Propheten auf. Deutero-Jesaja, Dritto-Jesaja, Hesekiel, Sacharja und so weiter. Und kreieren, schaffen eine neue Begrifflichkeit. Und diese Begrifflichkeit heißt Malkut Adonai, Reich Gottes. Also ein Gebiet, wo der Wille Gottes geschieht und ein Bereich ist, in dem Gott seinen Willen ausübt, auch in dem Sinne, dass sein Wille dort auch getan und Wirklichkeit wird. Und das ist sozusagen der theologiegeschichtliche, geistliche, spirituelle Hintergrund oder Füllung, mit der Jesus dann hantiert, spricht, wenn er eben vom Reich Gottes spricht. Natürlich kontrastiert dann dieser Begriff des Reiches Gottes zu den Reichen dieser Welt, dem Babylonischen Reich, dem Römischen Reich. Und kurzum kann man sagen, alle Reiche dieser Welt sind ja kein Reich Gottes. Die sind korrupt, die sind ungerecht, die Armen haben da nichts zu lachen. Es gibt Neid, Hass, Machtgier und es gilt das Ellbogenrecht. Und die Welt in diesen Reichen ist schwer geschädigt, kann man heute ja auch sehen. Kein Reich der Welt kann also die Schäden der Ungerechtigkeit beheben, Es gibt kein Impfstoff gegen Geld und Machtgier. Kein Reich der Welt, auch die Sozialismus, Kommunismus, wie sie alle heißen, die beheben nicht das Elend in dieser Welt. Im Gegenteil, sie produzieren Elend neben allem Guten, was es vielleicht auch noch gibt. Nur in Israel gibt es diese Aussage Malkut Adonai, also Reich Gottes, bei den Propheten. Und dieses Reich Gottes ist also wirklich ein Alternativreich zu den Reichen dieser Welt und da läuft es eben ganz anders. In der Skala dieses Reiches Gottes sind die Reichen unten und die Armen sind oben. Die werden sich im Reich Gottes wohlfühlen und natürlich Signum dieses Reiches kann man in den Seligpreisungen in Matthäus 5 bis 7 in der Bergpredigt nachlesen, wo Jesus eben diese Personengruppen, die relevant sind im Reich Gottes, beglückwünscht, dass sie dort eben gesehen und anerkannt werden. Der Reich Gottes Begriff ist der positivste Begriff zur Zeit Jesu. Da werden keinem neue Wunden zugefügt. Da werden die Verletzungen dieser Welt geheilt. Und diesen Begriff macht Jesus jetzt zu seinem Begriff und sagt, mit mir geht jetzt dieses Reich los. Zu große Schuhe, zu viel Hoffnung geweckt, zu viel Sehnsucht wach geküsst. Nach dem Reich Gottes nämlich kommt nichts mehr. Alle Dinge, die Jesus gesagt hat, stehen ja und fallen mit diesem Begriff. Und man kann sich natürlich fragen, woher weiß er das alles? Wie konnte er sich da das aneignen? Wie kam er darauf? Jesus hatte die Empfindung für das, was in dem Reich seines Vaters geschehen soll. Ja, und es steht nirgends ausdrücklich drin, wie das Reich Gottes auszusehen hat. Es wird ja nur von den Propheten gesagt, aber wie es sich dann konkretisiert, das geht alles auf Jesus selbst zurück. Das hat er für sich so gefüllt und damit steht er auch über der Heiligen Schrift. Alle entscheidenden Dinge, die er zum Reich Gottes gesagt hat, sind nirgends aufgeschrieben. Die kommen quasi aus seinem Inneren, aus seinem Herzen. Jetzt muss man dieses Reich Gottes ein bisschen aus dem kausalen Denken herausnehmen. So nach dem Motto, na, wenn jetzt hier alles kaputt geht, dann kommt das Reich Gottes. Also das Reich Gottes ist sozusagen eine spirituelle Welt, die hat mit dieser zerfallenden Welt jetzt nichts zu tun. Also das darf man mit diesem Begriff, den Jesus gefüllt hat, mit seinen Aussagen und seinen Vorstellungen, mit seinem Geist nicht machen. Das Reich Gottes führt nämlich zu Veränderungen. Das Reich Gottes als Machtereignis schafft auch ganz klare, reale gesellschaftliche Veränderungen in der Kultur, im Umgang miteinander. Und das Reich Gottes ist auch kein Gegenstand irgendeiner Meditation. Es ist auch kein meditativer Erleuchtungsvorgang. Also was soll man jetzt mit diesem Reich Gottes jetzt anfangen? Was ist da jetzt wichtig? Am besten schaut man auf den Lebensstil Jesu. Der Alltag ist ja das Wichtigste im Leben eines Menschen und der Alltag ist entscheidend für die Menschen. Es gab zur Zeit Jesu tiefe Klüfte im Alltag. Arm und Reich, Mann und Frau, Kinder und Erwachsene, Gesunde und Kranke, Anerkannte und Sünder, also Leute, die von der Gesellschaft ausgestoßen und nicht anerkannt werden, Ortsansässige und Fremde. Und da wird man sich dann auch fragen, wie verhält sich Jesus eigentlich zu seiner eigenen Familie, also zu seinem biologischen System? Und wie verhält er sich zu seiner eigenen Jüngerschaft im Kontext dieses Reiches Gottes? Da hat man immer wieder gesagt, Jesus hat viele Wunder getan. Ja, aber eigentlich ist das Wunder Jesus selber, nämlich seine Kontaktfreudigkeit und sein Interesse an den Menschen ohne Ausnahme. Er hat nicht kategorisiert, er ist den Menschen vorurteilsfrei begegnet. So nach dem Motto, erst essen wir mal miteinander und dann lernen wir uns beim Essen und Trinken kennen und dann sehen wir weiter miteinander. Also diese Zuwendungslust Jesu, das war das eigentliche Wunder in dieser Welt. Und mit ihm natürlich auch Gott, der sich durch Jesus dann den Menschen so genähert hat. Und so kann sich dann eben auch Verhalten ändern, können sich Menschen ändern. Im Markus-Evangelium wird was Dramatisches berichtet im Bezug auf Jesus und seine Familie. Jesus ist ja in Nazareth aufgewachsen. Auch da werde ich dann in den folgenden Episoden was sagen. Was war das eigentlich für eine Gegend, in der er aufgewachsen ist? Galiläa, gibt es verschiedene Regionen in Galiläa und er ist ja in Nazareth aufgewachsen und ist dann irgendwann weggegangen, hat seinen Wohnsitz verlegt nach Kapernaum am See Genezareth und die Familie wollte ihn dann zurückholen nach Nazareth. Seine Mutter vorne ran. Und dann haben sie ihn quasi ihm einen Stempel gegeben. So nach dem Motto im griechischen Ausdruck steht da, der ist geistesgestört, wirklich, und den müssen wir jetzt zu uns zurückholen. Der Älteste, Jesus war der Älteste, der muss sich jetzt um seine Familie kümmern, denn Maria, seine Mutter, ist Witwe. So, und das macht Jesus eben nicht. Er weist seine Mutter schroff zurecht und zurück und sagt zu ihr, wer ist mir Vater und Mutter und Geschwister? Das sind die, die meinen Willen tun. Also seine Jünger. Also meint er nicht eine biologische Familie, sondern quasi eine spirituelle Familie. Und das war natürlich dramatisch. Ja. Und es war auch das letzte Mal, dass er und seine Mutter zusammenkamen. Da hat es wirklich geknallt und die haben sich getrennt, im Sinne von schwerster Verwerfungen und es gab nie wieder eine Begegnung oder auch eine Versöhnung. Seinen Bruder Jakobus hat Jesus dann nach der Auferstehung für sich gewinnen können, aber Jesus muss wirklich absolut überzeugt von seinem Auftrag gewesen sein und von seinem Weg. Und eben von diesem Reich Gottes. Das wollte er leben, auch im Jüngerkreis. Das wollte er leben, auch durch seine Wunder, die er getan hat. Das wollte er leben, auch durch seine Verkündigung, zum Beispiel in Gleichnissen. Ein Blick in die wirtschaftliche Lage zur Zeit Jesu. Natürlich war seine Predigt in einer konkreten historischen Situation erfolgt, ja. Und die muss man dann eben auch mal kennen, um zu erahnen oder ja, um zu wissen, wie seine Botschaft vom Reich Gottes bei den Leuten angekommen ist oder wie die dann auch von seinen Gegnern gesehen wurde. Also 5% waren Oberschicht. Das waren die Menschen der Muse, die nicht arbeiten mussten, die sich die Finger nicht dreckig gemacht haben und die sich den freien Künsten gewidmet haben. 5% Oberschicht. Dann 5% Mittelschicht. Das waren Goldschmiede, Kunsthandwerker. Dann kommen 80% Unterschicht. Das sind Tagelöhner, das sind Sklaven. Menschen, die sich aufgrund ihrer prekären Lage kein Fleisch leisten können. Und aus dieser Unterschicht kommt Jesus her. Das sind Penetes, kleine Leute, da kommt das Wort penetrant her. Und dann sind es noch 10% unter der Unterschicht und das sind sogenannte entwurzelte Menschen, das ist so eine Art Lumpenproletariat, das sind die Bettler und die Armen, die Jesus ja beglückwünscht, das sind die Tochoi aus den Seligpreisungen. Also wenn Jesus die Armen beglückwünscht, als sozusagen herausragende Personengruppe im Reich Gottes, dann meint er diese entwurzelten Menschen aus der untersten Unterschicht, die entwurzelten, die der untersten 10%. In Palästina herrschten zur Zeit Jesu instabile Verhältnisse. Die Römer haben die Juden Philisterland bezeichnet. Das war eigentlich eine römische Schimpfbezeichnung. Es war ein Verelendungsprozess im Gang. 40 vor Christus wurde ja Palästina erobert. Die Römer haben dann die Hafenstädte von Judäa abgetrennt. Herodes der Große wurde eingesetzt. Der hatte eine immense Bautätigkeit, wie sie es seit Pharao Ramses II. Nicht mehr gegeben hat. Auch viel umfangreicher als der Cäsar, als der Kaiser in Rom. Und diese Bautätigkeit hat er über die Steuern, die er dem Volk auferlegt hat, finanziert. Die besten Ländereien hat Herodes der Große an die Promis gegeben und die Bauern einfach enteignet. Er hat den pensionierten Generälen große Ländereien vermacht und zum herodianischen Steuersystem kam dann auch noch das augustinische Steuersystem dazu, von dem ja die Weihnachtsgeschichte erzählt. Das war der erste Zensus des Römischen Reiches. Ja, und wenn man Geld braucht, dann erhebt man halt Steuern. Ja, und da sind dann römische Beamte durch das ganze Römische Reich gelaufen. Die haben zum Teil die Leute verprügelt, die haben die Leute gefoltert, die haben zum Teil falsche Angaben gemacht. Alles wurde besteuert und in Listen eingetragen. Hinzu kam dann noch eine große Missernte, ja, die kam dann auch noch. Und dann hat man die Faktoren zusammen, die dann einen Verelendungsprozess in Gang bringen und beschleunigen. Man hat eine überhöhte Steuerlast und Missernten. Und da gab es, die Leute hatten dann Hunger. Und wenn dann zum Beispiel berichtet wird, dass die Jünger Jesu Ähren rauften, ja, also da gibt es dann Ausleger, die sagen, naja, die wollten sich da über den Schabbat erheben, dass man ist ja frei, ja, man kann als Jünger Jesu machen, was man will. Man kann am Schabbat, da ist ja das Ehrenraufen verboten, weil es Arbeit ist, in Anführungsstrichen, und am Schabbat soll man ja nicht arbeiten. Ja, die Jünger können das ja machen, die stehen ja über dem Schabbat, weil Jesus ja sie davon befreit hat. Ja, Pustekuchen, darum geht's nicht, sondern die hatten einfach nur Hunger. Ganz einfach. Und die hatten Hunger und haben da die Ehren gesehen. Und wer Hunger hat, der kümmert sich um keine Reinheitsvorschriften oder um Schabbatgebote. Wenn der Magen knurrt, dann knurrt der Magen, dann muss man was essen. Und da haben sie halt diese Ähren genommen, die reif waren, und haben dann die Körner gekaut gegen den Hunger. Ja, und dann kam noch dazu, dass man den Zehnten an den Tempel abgeben musste, den Zehnten der Ernte. Ja, das kommt dann noch dazu. Ja. Und da waren dann ja sozusagen die Priester haben ja nichts gearbeitet. Die haben ja nicht auf dem Feld gearbeitet. Die haben nur den Zehnten eingefordert. Ja, da hat man die Dinge zusammen. Hohe Steuerlast, hohe Abgabenlast und dann noch Missernten. Und Jesus sagt jetzt, und in dieser Situation predigt Jesus vom Reich Gottes und sagt zu den Armen, ihr seid die erste Adresse im Reich Gottes. Das muss man sich jetzt mal vergegenwärtigen, was das für eine Rede war, was das für eine Programmatik Jesu war in dieser Zeit. Jesus war nämlich erschüttert vom Elend der Menschen aus seiner Schicht, Unterschicht und natürlich dann von den ganz Unteren. Er hat nicht einfach jetzt die Bibel zitiert, er hat einfach mit diesen Leuten gelitten und hat ihnen Ansehen gegeben, hat sich ihnen zugewandt und hat sie nicht noch in den Staub gedrückt und gesagt, ja, mit euch möchte ich nichts zu tun haben. Nein, er hat sie quasi, er hat sie ins Licht der Öffentlichkeit gestellt und gesagt, ihr Tochoi, ihr Entwurzelten, euch gehört das Reich Gottes. Hungernde, weinende, euch ist einfach nur zu gratulieren, weil ihr seid die Hauptpersonen in dem Reich, in dem Raum, in dem Gott das Sagen hat, wo sein Wille, seine Gerechtigkeit zur Geltung kommt. Und damit hat Jesus natürlich eine absolute Gegenwelt geschaffen zu der ausbeuterischen Umgebung durch Herodes, durch die Römer, durch den Tempel, die alle nur die Hände aufgehalten haben und die armen Leute ausgebeutet haben. Es geht dann auch hinein in die Verkündigung Jesu, wenn er zum Beispiel in Lukas 6, 24 sagt, weh euch Reichen. Ja, Jesus hatte eine ganz klare Einstellung zum Reichtum. Wer reich ist, ist zu dick, um in das Reich Gottes reinzukommen. Da muss man nämlich schlank sein. Und Reichtum macht nun mal dick. So dick, dass man eben denkt, ja, das habe ich alles selbst geschaffen. Aber Reich Gottes heißt eben auch empfangen und angewiesen sein und arm sein. Wer arm ist, lernt oder ist dankbar für jede Zuwendung, auch materieller Art. Ja, dann natürlich auch Schwerkranke. Die waren damals bettelarm, also sowohl geistig als auch physisch Schwerkranke. Denen hat sich Jesus ja auch gewidmet. Die hatten auch ihren Ehrenplatz im Reich Gottes. Und das erste Thema von Jesus war eben reich und arm. Und es ist ja auch mal so ein Supermilliardär zu ihm gekommen, der alles hatte, logisch, ja. Er hatte auch die Krise des Überflusses. Die haben ja Reiche in der Regel, dass sie nicht wissen, wohin mit dem ganzen Schotter. Und der hat dann zu Jesus gesagt, was muss ich tun, damit ich das Reich Gottes erbe? Das ewige Leben. Damit ich das ewige Leben erbe. Und hat Jesus ihn angeschaut und hat gesehen, er meint es wirklich ernst. Er hat wirklich viel getan. Aber das war natürlich in dem Schema, wenn ich genug tue, dann kriege ich's. Ja, aber so funktioniert es halt mit dem Reich Gottes nicht. Ja, also was muss ich tun? Ja, also wie viel Geld brauchst du, dann kriege ich's. Und dann sagt Jesus ganz klar, verkauf dein Schotter und gib's dem Tochoi, den Armen, die brauchen das nämlich. Und dann folge mir nach und dann kommst du mit mir auf den Weg des Reiches Gottes. Und was war das Ende vom Lied? Er konnte sich nicht für diesen Weg mit Jesus entscheiden. Er ging traurig weg. Er hat gemerkt, das wäre es gewesen, aber der Reichtum hatte eine zu starke Anziehungskraft für ihn. Da sollte die Kirche, glaube ich, auch ein bisschen direkter und klarer sein, auch im Blick auf ihren eigenen Reichtum und auch im Blick auf ihre Einstellung zu reichen Menschen. Es geht nicht um Kapitalismuskritik. Es geht, glaube ich, um diese Dimension der Sozialverantwortung von Reichtum. Also wenn man sich jetzt diese Big Bosse in Amerika anschaut, ja, diese Supermilliardäre, die jetzt ein neues Spielfeld entdeckt haben, nämlich die globale Politik mit ihrer Macht, ja, die ist ja nichts Materielles. Das ist ja quasi das Geilste, was es für einen Milliardär noch geben kann, dass man Macht hat über Europa und die beschimpfen kann als Schmarotzer. Ja, das brauchen die jetzt gerade noch in Amerika, dass sie sich ja mal ausrotzen können über den Rest der Welt. Ne? Das brauchen die jetzt noch. Ne? Und da sagt Jesus, nee, nicht bei mir, nicht mit mir. So nicht. Ja? Pass mal auf, guck dir mal zu den Elenden in eurem Land, da in diesem neuen gelobten Land, ja, in Amerika. Wo sind denn die Elenden, die Ptochoi? Wo sind denn die, wo sind eure Unterschicht? Die habt ihr doch auch. Wo sind denn die untersten 10%? Und dann sage ich euch, die beglückwünsche ich, weil die haben ihren Ehrenplatz im Reich Gottes. Da sage ich euch, wo es lang geht, wenn ihr euch zum Beispiel auf mich berufen wollt. Ja? Und die hungern und weinen, weil sie nämlich knurrende Mägen haben und ihr wisst nicht, wohin mit eurem Geld und spielt die ganze Zeit Golf, ja, und meint, ihr könntet die Welt lenken und besitzen. und unter euch aufteilen. Und es ist eben jetzt auch der Punkt, ja. Jesus macht keine Jenseitshoffnungen. Er macht Diesseitsversprechungen. Ihr werdet satt werden und ihr werdet was zu lachen haben, weil das Reich Gottes ist dann da, ist da, wo ihr seid. Ja? Also euer Elend ist nur die sichtbare Seite dieses unsichtbaren Reiches, in dem ihr einen Ehrenplatz habt. Also der Reichtum, der materielle Reichtum ist kein Ziel und kein Wert im Reich Gottes. Das ist eine skandalöse Botschaft. Das ist eine riskante Botschaft auch heute. Jesus und die Jünger haben das Wenige, das sie hatten, aufgegeben. Und Jesus hat in der Zuwendungslust zu den Menschen, vor allem den Armen, dem Tochoi, wirklich, jetzt sind auch nicht die geistlich Armen, das sind wirklich die armen Schlucker, das sind die Tagelöhner, die morgens nicht wissen, ob sie abends genug Geld haben, um ihre Familie ernähren zu können. Die meint er, ja, die sind die Top-Leute im Reich Gottes. Und so gibt er diesen Verachteten, diesen Menschen, zu denen keiner hinsehen will, zu denen sich keiner hinbegeben will, denen gibt er Ansehen, weil er sie ansieht, und ihnen gibt er eine neue Würde. Jesus hat den Armen die Aufmerksamkeit Gottes gegeben. Ohne Wenn und Aber. Und dann führt ihn sein Weg direkt nach Jerusalem. Und ich werde jetzt als nächste Episode mich dem Thema widmen, gekreuzigt. Also was bedeutet es, wenn jemand im Römischen Reich gesagt bekommt, ans Kreuz mit dir? Was bedeutet das? Und deshalb auch bis ins kleinste Detail hinein, was bedeutet es, wenn ein Mensch dieses Todesurteil zugesprochen bekam? Ans Kreuz.